Wir haben von Anfang an zu lernen, mit Schmerz umzugehen. Der Dialog ist immer auch die Bereitschaft, im Konstruktiven anzufragen. Was steckt hinter dem Dichtmachen? Was steckt hinter der Aggression? Wenn ich die rote Linie überschreite, dann fange ich an, abzubauen.
Gesundes Leben ist gelingende Beziehung. Herzlich willkommen zurück in unserem Podcast nach der Sommerpause. Hallo Miriam.
Hallo Sven.
Ja, wie wir das meist machen, gehen wir jeweils nach einer Pause auf die Fragen des letzten halben Jahres unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ein. Und aus dem Grund haben wir die Inputs und Fragen gesammelt und behandeln diese jetzt in dieser heutigen Folge. Miriam, ich mag diese Folge mit den Fragen. Wie geht es dir dabei?
Ich freue mich immer über die Zuschriften und das zeigt ja auch, dass wir tatsächlich dann im Dialog sind, auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir haben einige ausgewählt, auch die in der Kommentarfunktion stehen, einige auch aus den Zuschriften. Und wie gesagt, wir können nicht immer alles nehmen, aber wir haben versucht, dort die zentralen Punkte, die sich auch wiederholen, diese Themen haben wir heute mit aufgenommen. Und an der einen oder anderen Stelle, wenn wir da nicht ganz in die Tiefe gehen, also wir versuchen das natürlich, haben wir schon auch überlegt, dass wir nochmal eine gesamte Folge daraus machen.
Genau, eine gesamte Folge einer Frage, wo wir wirklich einen Fall daraus machen, oder? Genau.
Absolut.
Aber wir versuchen jetzt mal wirklich diese Fragen, die eingereicht wurden, mal zu behandeln und auch entsprechend so zu interpretieren, wie sie hoffentlich auch gemeint waren. Die erste Frage, die ich in den Raum stellen möchte, war, eine Zuhörerin hat gefragt, was sie sehr wichtig fände, wäre mal, wenn man die Perspektive und die Möglichkeiten insbesondere des Partners einzunehmen oder beleuchten könnte. Wenn es darum geht, den richtigen Umgang mit der Partnerin bzw. mit dem Partner, der die auf vergangenem gekränktem Boden steht und diese Situation nicht erkennen kann bzw. nicht erkennen will. In Klammer schreibt sie dann, möglicherweise aus Angst, alles wieder aufarbeiten zu müssen und dass es sowieso keine Lösung gibt. Insbesondere dann, wenn diese Situation dazu führt, dass man dadurch selbst in der Beziehung stark leidet und man aber eigentlich ja nicht den Partner verlieren möchte in diesem Prozess, oder? Also vielleicht kurz zusammengefasst, dass man wirklich das Gegenüber der Beziehung thematisiert, wo man merkt, unsere aktuelle Beziehung ist auf gekränktem Boden aufgebaut.
Naja, die Frage berührt ja ein ganz zentrales Thema, was wir auch immer wieder besprochen haben. Also wenn wir darüber sprechen, was eigentlich gelingende Beziehung ausmacht, was gesunde Beziehung ausmacht, heißt es, dass wir in der Gegenwart leben. Und es heißt, dass wir auf gesundem Boden stehen. Und gesunder Boden bedeutet, dass ich das lebe, was mir entspricht, dass ich nicht funktioniere, dass ich nicht nach einer Vorstellung und nach einer Prägung lebe. Und es heißt, dass ich in mir die Werte des Dialoges, die wir ja immer wieder auch besprechen, das sind ja die grundmenschlichen Werte, dass ich die in mir spüre und genau auf diesem werteorientierten Boden stehe. Und der ungesunde Boden ist ein verletzter Boden. Das ist ein gekränkter Boden. Das heißt, wenn ich eine Beziehungserfahrung gemacht habe, wo ich in meinem Wert gekränkt worden bin, wo mir diese zentralen Werte nicht entgegengebracht worden sind, wo ich verletzt worden bin und was ich nicht verarbeitet habe. Und daraus, wir haben es ja dort auch in den Folgen als innere Realität besprochen, aus dieser äußeren Realitätserfahrung entsteht eine innere Realität. Und ja, eine Überzeugung. So, und dann, wenn ich das nicht aufarbeite, lebe ich innerlich in der Welt der Vergangenheit, wo ich gekränkt und verletzt worden bin und bin nicht dazu in der Lage, meine Beziehung, und es ist völlig unerheblich, ob es beruflich oder privat ist, in der Gegenwart zu gestalten und vor allen Dingen im gesunden Sinne zu gestalten. Das heißt, ich schaue immer durch die Perspektive des Gekränkten und der Verletzung.
Ja, aber ich denke, schon nur die Einsicht zu haben, dass eben, sagen wir jetzt mal, das ist ja wirklich auch so ein bisschen eine Schuldzuweisung, dass eben wirklich der Partner, also sie sagt ja eben wirklich aus der Subjektive des Partners, dass der schuld ist, dass wir keine gesunde Beziehung machen können. Dieser Schritt ist ja relativ ein großer und man muss sich ja sehr, sag ich jetzt mal, sicher sein, dass die Schuld nicht bei mir ist, sondern eben beim Gegenüber, beim Partner.
Genau, in dieser Frage geht es offensichtlich darum, um die Situation, dass ich den Eindruck habe, mein Partner ist in der verletzten Welt von damals.
Genau.
Und es ist mir nicht möglich, mit ihm eine Nähe zu leben, ob das eine berufliche oder eine private Nähe ist, kann ja auch ein Kollege sein. Aufgrund dieser Verletzung ist es mir nicht möglich, eine gesunde Beziehung zu leben. Das heißt, umgangssprachlich habe ich die ganze Zeit den Eindruck, der andere ist in irgendeinem schrägen Film. Und ich hatte gerade, ganz interessant, ich hatte gerade ein Seminar, wo auch ein Kollege von dir da war, also ein Landsmann, und er sagte, dass bei euch der Ausdruck ist, der Laden geht runter.
Ja.
Und das heißt also, in dem Moment, wo in mir etwas berührt wird, mache ich dicht und bin eigentlich nicht mehr erreichbar. Und in dieser Frage geht es offensichtlich darum, was mache ich mit so einem Menschen, mit dem ich Beziehung führe?
Und also das heißt, und vor allem, wie erkläre ich diese Erkenntnis? Das finde ich ja schon mal, ja, eben, wenn ich genau weiß, beim Gegenüber geht der Laden runter, dann geht es ja dann unter Umständen auf eine Gegenattacke. Wenn der keine Einsicht hat oder wenn er diese Einsicht nicht selber hat, ist es ja noch viel, viel schwerer, das zu erklären.
Also auf alle Fälle ist es im ersten Schritt eben ganz wichtig, dass du nicht das machst, was du eben auch schon gerade angedeutet hast. Es geht überhaupt nicht um Schuld. Ja. Und es ist natürlich schon die Herausforderung, wo du dich auch zu fragen hast, wie komme ich eigentlich dazu zu meinen, dass der andere in einer verletzten Welt hängt? Es könnte ja durchaus auch sein, dass ich da drin hänge und dem anderen das zuschiebe.
Mhm.
Also insofern, der Dialog ist ja immer auch die Bereitschaft, im Konstruktiven anzufragen und nicht gleich vorauszusetzen, dass das, was ich sehe, richtig ist, sondern im allerersten Schritt ist dort ja die Haltung, ich nehme erstmal wahr und gleiche auch für mich ab, ob ich möglicherweise da ein Thema habe, was ich bei dem anderen anfange zu sehen, aber was mit dem anderen nicht ist. So, wenn aber tatsächlich der Fall ist, wenn ich spüre, dass der andere in einer verletzten Welt hängt, dann habe ich das im Sinne der Augenhöhe erst einmal als Realität zu erkennen und zu respektieren. Das ist der erste Schritt, nicht dagegen anzukämpfen, sondern zu sehen, okay, der andere befindet sich in einem verwundeten Zustand.
Nehmen wir jetzt mal an, er blockt komplett ab. Wie gehe ich da vor?
Du gehst immer im Dialog vor. Das heißt, der Dialog beginnt ja, dass du dich interessierst und offen für den anderen bist. So beginnt jeder Dialog. Ehrliches Interesse und ich bin offen dafür, wer der andere ist und wer nicht. Und da gehört auch dazu zu sehen, wo ist er verletzt. Übrigens ganz wichtig auch, wenn es um Partnerschaft geht, ja, auch wenn es um berufliche Beziehungen geht. Es geht immer darum, auch zu sehen, wo trägt der andere Wunden in sich, die möglicherweise eine gesunde Beziehung, ein gesundes Miteinander in der Gegenwart nicht möglich machen, bis die Wunde verheilt ist. Also du gehst damit so um, dass du dich interessierst und offen bist. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Du gehst nicht in die Anklage, sondern du gehst ins Mitgefühl. Das heißt, du versetzt dich in die Lage des anderen, der dicht macht, der möglicherweise aggressiv ist, und fühlst dich dort ein, was steckt hinter dem Dichtmachen. Was steckt hinter der Aggression?
Ja.
Und das betrachtest du wieder auf Augenhöhe. Ist dort Angst? Wenn ja, wovor? Um wen geht es eigentlich? Geht es um mich oder geht es um einen Menschen, den der Betroffene nicht verarbeitet hat? Dann bin ich im Respekt, ich respektiere das und halte die Grundhaltung ein, die der Dialog immer beschreibt. So wie du bist, bist du gut. Auch in deinem verwundeten Zustand. Auch dort, wo du das Gute in dir nicht spürst, auch dort, wo du das Ungute in mir zu sehen meinst, halte ich diese Haltung dir gegenüber ein.
Ja.
So, das ist überhaupt die Grundpositionierung, wenn so etwas in der Partnerschaft ist. Das ist auch überhaupt die Voraussetzung, dann in so eine Situation zu einem Miteinander zu finden. Und dann wäre der erste Schritt für den Partner, der verwundet ist, der merkt natürlich, da kommt dann kein Angriff, ja, sondern es kommt Verständnis. Ich werde so gelassen, wie ich bin. Das ist ganz wichtig, wenn jemand dort gekränkt oder verletzt ist. Und musst du dir vorstellen, wenn du körperlich eine Wunde hast und jemand kommt dir nah, dann tut es sofort weh.
Ja.
Das heißt also, wenn ich spüre, ich werde erstmal so gelassen, ich werde nicht bedrängt, also es kommt kein Schmerz, dann kommt der nächste Schritt, dass ich mein Erlebnis mitteile. dass ich also sage, du, ich habe den Eindruck, dass die Situation, die sich zwischen uns immer wieder herstellt, kann es sein, dass die Reaktion, das, was du möglicherweise siehst oder was du empfindest, kann es sein, dass das einen anderen Ursprung als in unserer Beziehung hat? Eine Frage, keine Sage, das ist offen sein. Und das ist natürlich dann auch die Voraussetzung für den verwundeten Menschen, dass er offen ist, hinzugucken. Dass er sieht, okay, ich führe hier eine Beziehung, wo es nicht um Anklage geht, aber es geht natürlich darum, dass ich mich selbst reflektiere. Und wichtig ist immer, wenn über solche Punkte gesprochen wird, also gerade wenn es um Verletzung geht, ja, und über Überzeugungen, die daraus entstanden sind, wenn das in Beziehung miteinander thematisiert wird, dass alle Beteiligten darin eben nicht, wie du das sagst, eine Aussichtslosigkeit sehen, sondern eine Chance sehen, das loszuwerden. Die aktuelle Beziehung dafür zu nutzen, sich von dem alten Schmerz zu befreien. Das ist aber nur möglich, wenn beide sehen, das ist entstanden in der Vergangenheit. Das ist ein ganz zentraler Punkt der Augenhöhe. Und eine gesunde Beziehung bedeutet, also ich sage dir einmal ganz kurz ein Beispiel, damit das auch plastisch wird. Wir haben ja immer wieder cholerische Väter zum Beispiel, ja. Wenn ich da richtig verwundet worden bin, dann bin ich natürlich, wenn es in der Beziehung lauter wird, dann zucke ich natürlich zusammen. So, und jetzt ist die Frage, was ist eine gesunde Beziehungserwartung? Erwarte ich aufgrund meines gekränkten Bodens, dass die Leute um mich herum immer weiter flüstern? Das kann ich nicht tun. Also ich kann es tun, aber ich enge dadurch meinen Beziehungspartner ein und ich selber gebe mir auch nicht die Möglichkeit, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Das heißt, die Erwartung im Sinne der Augenhöhe wäre, in einer gesunden Beziehung in der Gegenwart ist ein normaler Tonfall. Da wird nicht geschrien, da wird aber auch nicht geflüstert. Das heißt also, die gemeinsame Abwägung, was ist das Maß jetzt im Gesunden, was sich aus uns beiden in der Gegenwart ergibt? Darum würde es gehen.
Um so in den Dialog zu gehen, setzt natürlich voraus, dass beide auch dialogoffen sind und auch dialogbereit sind, oder?
Ist die Grundvoraussetzung.
Genau, eben nur weil wir vorher das Beispiel gemacht haben, er hat den Laden zugemacht. Da weißt du, also wenn jemand dann eben wirklich den Laden zumacht und in keinster Art und Weise weder Konflikt noch dialogbereit ist, dann ist ja, sage ich jetzt mal, wirklich auch so ein bisschen landläufig formuliert, Hopfen und Malz verloren.
Jetzt berühren wir eigentlich schon mit dieser Frage auch eine andere Frage, wo es nämlich genau darum geht, was ist, wenn das Gegenüber nicht dialogbereit ist? Dann sind zwei Punkte sich zu fragen. Erstmal habe ich die Möglichkeit, durch die Empathie, durch das Einfühlen, die Blockade und die Abwehr zu verstehen, der Grund, der dahinter steckt, zu erkennen und dann im Miteinander zu lösen. Also manchmal ist ja einfach auch genau das der Grund, was du vorhin schon angesprochen hast, dass jemand nicht mehr bereit ist zu sprechen, weil er Sorge hat, dass er wieder verletzt wird und weil er der Überzeugung ist, es gibt keine Lösung. Und weil das ist auch in der Frage, was du vorgelesen hast, wenn ich darüber spreche, muss ich den gesamten alten Schmerz nochmal fühlen. Und deswegen spreche ich ihn einfach gar nicht mehr aus, sondern für mich ist dann die Haltung, was sehr viele tun, ich verdränge einfach. Und da gilt es, dass beide sich klar machen, wenn einer sagt, für mich ist Verdrängen die beste Lösung, dass der andere überprüft, okay, das habe ich dann zu respektieren, aber dann habe ich für mich zu schauen, wenn du verdrängst, kann ich dann noch die Beziehung mit dir führen, die mir entspricht. Das heißt, komme ich dann noch im ein Drittel Wesentlichen vor? Oder bedeutet dein Verdrängen für mich, dass ich nicht mehr wesentlich vorkomme? Und dann würde es bedeuten, dass beide das austauschen, der Betroffene, der verdrängt, nochmal reflektiert und dann sich, wenn da keine Veränderung ist, gegebenenfalls dann entschieden wird, wenn ich nicht mehr wesentlich vorkomme, ja, dann muss ich die Beziehung verlassen.
Ja, das ist dann die Konsequenz. Das leuchtet ein. Und was es natürlich auch wahrscheinlich zu sagen gibt in diese Richtung ist, je früher das dem Partner das eben auffällt, dass er eben, dass das Gegenüber verdrängt oder eben die Sache nicht mehr an die Oberfläche lassen will, je früher, dass man eben den Dialog sucht und das anspricht, umso größer ist die Chance, wirklich diese Beziehung nachhaltig zu retten. Wenn es natürlich über Jahre einfach so ausgehalten wird und nach 10, 15 Jahren dann eben angesprochen wird, dann wird es natürlich um ein Vielfaches schwieriger, oder?
Und das ist ein ganz typischer Mechanismus, der sich überall in erschöpften Beziehungen zeigt. Das ist eine ganz zentrale Ursache, warum Partnerschaften auseinanderbrechen, weil genau wie du sagst, über Jahre verdrängt wird, geschluckt wird, der Dialog geht verloren, die Liebe ist plötzlich weg im Empfinden der Betroffenen und wenn sie dann aber sehen, nee, die Liebe ist nicht plötzlich weg, sondern die ist verschüttet, weil ich die ganze Zeit geschluckt habe, dann ist dieser jahrelange Verdrängungsprozess dann der Boden, warum die Beziehung auseinanderbricht. Und das ist eine gesunde Beziehungskultur, eine gesunde Dialogkultur, von Beginn an die Störung anzusprechen, sobald sie auftritt. Also ganz wichtig, ne? Also von Anfang an das auszusprechen und auch anzusprechen. Aber ein Punkt, der war in dieser Frage noch, der mir auch ganz häufig dann in der Arbeit mit den Betroffenen begegnet, die Angst, wenn ich etwas sage, dass die Beziehung dann vorbei ist, dass ich den anderen verliere. So, und dann kann ich einfach nur sagen, was ist los, dass sie aus Angst, den anderen Menschen zu verlieren, sich selbst verlieren? Bereit sind, sich selbst zu verlieren und selbst aufzugeben. Und dann sind wir an einem ganz zentralen Punkt, der Beziehung ungesund werden lässt, der Menschen nicht in der Gegenwart leben lässt, der Menschen nicht ihr Potenzial entfalten lässt, dass Menschen, die diese Angst haben, unbewusst das Kind sind, unbewusst in einer kindlichen Abhängigkeit sind und nicht bereit dazu, als erwachsene Frau oder erwachsener Mann selbstständig das Leben zu leben, sich zu vertreten, mit sich gut zu sein, unabhängig zu sein und in dieser Freiheit eine unabhängige Beziehung, die sehr nah und tief sein kann, aber in Freiheit zu führen. So, und diese ganzen Abhängigkeiten, die dort auch in der Frage richtig angesprochen werden, die ganz viele Betroffene bewegt, ich habe Angst, Dinge anzusprechen, weil ich Angst habe, den Betroffenen zu verlieren, das ist elementar wichtig, dass die Betroffenen sich das bewusst machen. Wenn ich das in mir spüre, dann habe ich mich zu fragen, kann es sein, dass ich möglicherweise, ohne dass es mir bewusst ist, eine ganz kindliche Beziehung führe und darüber hilflos bin.
Absolut nachvollziehbar. Sie hat ja auch noch angesprochen, ob wir die Perspektive des Gegenübers einnehmen können. Ich möchte trotzdem natürlich auch ein Verständnis aufbringen, dass wenn jetzt das vielleicht eben sogar bis in die Kindheit zurückreicht, dass man wirklich auch Schwellenangst hat, diese alten Teppiche nochmal aufzurollen. Also das heißt, sich eben, wie du vorhin schon gesagt hast, man muss sich ja wieder in den Schmerz hineinbegeben und den aushalten. Und diese Schwellenangst, die kann ich ja dann schon auch ein Stück weit nachvollziehen bei demjenigen, der dann auch merkt, es stimmt was nicht bei mir. Oder beziehungsweise eben, es ist eben bei mir gekränkter Boden vorhanden.
Und wie? Und wenn wir über gekränkten Boden sprechen, weißt du, das sind zwei Worte. Die kann man einfach aussprechen. Aber was Kränkung eigentlich bedeutet? Ja, das sind die tiefsten, existenziellsten negativen Gefühle. Und es ist erstmal zutiefst verständlich, dass der Mensch einen ganz automatischen Schutzimpuls hat. Schmerz will ich nicht fühlen. Und das ist ja immer wieder auch die Herausforderung in der Bewusstseinsentwicklung, in der seelischen Gesundung, dass das, was ein ganz normaler Prozess der Psyche und auch des Körpers ist, sobald der Schmerz kommt, kommt die Abwehr. Dass wir erkennen, wenn wir zu viel abwehren und verdrängen, dann passiert das, was bildlich mit dem Teppich ist, dann ist der Berg irgendwann so groß, dass wir darüber stolpern und uns das Genick brechen. Das heißt also, wir haben von Anfang an zu lernen, mit Schmerz umzugehen. Von Anfang an zu lernen, wenn es unangenehm wird, sofort den Schmerz zu lösen, dass wir nicht irgendwann vor einem unüberwindbaren Berg stehen, wo wir dann vielleicht irgendwann drüber stolpern oder der so hoch ist, wo wir das Gefühl haben, da kommen wir nie rauf und sind in unserem Leben blockiert. Also erstmal ist die Angst verständlich und da gilt es dann im Sinne einer mitfühlenden Beziehung auch gemeinsam, weißt du, das ist Team. Ja, das ist Dialog, das ist Begegnung. Gemeinsam zu gucken, okay, ich kann zutiefst sehen, dass du dort die Sorgen hast. Was kann ich tun, um es dir leichter zu machen. Abnehmen kann ich es dir nicht.
Wir belassen es mal mit dieser Frage. Also ich glaube, da haben wir jetzt einiges angesprochen und konnten hoffentlich auch einiges klären für unsere Zuhörerin oder Zuhörer, der diese Frage gestellt hat. Ich möchte zur nächsten Frage kommen. Und zwar stellt jemand die Frage, für mich wäre interessant zu erfahren, wie man im Dialog mit dem Leben bleiben kann, obwohl Gewalt und Missbrauch immer eine Rolle gespielt hat oder immer noch spielt?
Das ist eine absolut wichtige Frage. Lass uns vielleicht einmal zu Beginn daran erinnern, wir können nur leben, wenn wir in gesunder Beziehung sind. Das heißt, Leben hört dort auf, wo die Beziehung ungesund wird. So, und bevor wir jetzt einmal schauen, wie wir zum Leben finden können, wenn Gewalt und Missbrauch, nämlich eine ungesunde Beziehung, herrscht, lass uns einmal noch daran erinnern an die gesunden Merkmale einer gesunden Beziehung. Und das ist einmal die Gleichberechtigung. Das heißt, ich finde immer im Wesentlichen statt, in jeder Beziehung. Es findet immer ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben statt.
Ja.
Und, das ist zentral, eine ganz gesunde Atmosphäre, die werteorientiert ist. Das heißt, es wird sich dafür interessiert, wer ich bin.
Ja.
Es ist eine Offenheit da, dafür, wer ich bin. Es ist eine Einfühlsamkeit und ein Mitgefühl da. Die Augenhöhe, das heißt, ich werde nicht zu irgendjemandem gemacht, ich werde nicht groß gemacht, ich werde auch nicht klein gemacht, sondern ich werde zutiefst erkannt und anerkannt als derjenige, der ich bin. Also der Respekt und darin eben die Wertschätzung mit der Haltung, so wie du bist, bist du gut. Ist nicht alles gut, was du tust, aber du bist gut. So, und das ist der Ausdruck von Leben und der Ausdruck einer gesunden Beziehung. Unter dieser Atmosphäre, unter diesen Bedingungen kann Leben stattfinden. Ein Kennzeichen von gesunder Beziehung ist, dass ich entweder wachse oder im Minimum so bleibe, wie ich bin. Sobald ich weniger werde, sobald ein Abbau stattfindet, herrscht eine ungesunde Beziehung. Und da kann die Ursache sein, dass entweder Gewalt in der Beziehung stattfindet. Und Gewalt findet immer dort statt, wo diese drei Aspekte nicht eingehalten werden. Wo ich dominiert werde, wo ich überwältigt werde, wo ich nicht respektiert werde, wo ich ausgenommen werde, wo ich zu etwas gemacht werde, was ich nicht bin, wo ich benutzt werde, wo ich eine Funktion habe.
Ja.
Wenn ich mich in so einer Beziehung befinde, dann habe ich mich schnellstmöglich wieder dem Leben zuzuwenden und von dieser Wertlosigkeit abzuwenden.
Ja.
Und dem Leben zuzuwenden heißt, dass ich genau schaue, worin besteht der Missbrauch und worin besteht die Gewalt in dieser Beziehung. Und welcher Wert ist die gesunde Antwort darauf? Diesen Wert habe ich einmal im Außen zu leben und ich habe ihn vor allen Dingen wieder im Inneren herzustellen. Eine Gewalterfahrung in Beziehung, und die Zuhörerin hat nicht genau geschrieben, inwieweit dort die Gewalterfahrung im Erwachsenenalter oder im Kindesalter ist. Das ist dann nochmal auch eine ganz andere Situation. Als Kind kann ich nicht die Beziehung regulieren. Als Kind kann ich nicht gehen. Das heißt, dort ist eine Gewalterfahrung oder eine Missbrauchserfahrung nochmal viel, viel einprägender und lebensbestimmender, als wenn ich eine Gewalt- oder Missbrauchserfahrung im Erwachsenenalter mache. Als erwachsener Mensch, wenn ich dort feststelle, der Dialog findet nicht mehr statt, dann habe ich ihn wiederherzustellen. Entweder ist es mir in der Beziehung möglich, indem ich den Dialog suche, den Konflikt kläre, dort auch die Werte einfordere, die mir nicht entgegengebracht werden, und indem ich innerlich auch die Haltung verändere. Das kann ich als Erwachsener. Wenn das nicht möglich ist, dann habe ich mich von der Beziehung zu trennen. Und zwar so schnell wie möglich, denn solange ich in dieser Beziehung bin, solange findet Leben nicht statt, sondern Leben wird abgebaut. Wir besprechen ja immer wieder, dass Dialog Austausch ist, dass sobald wir in Interaktion sind, wir austauschen. Und es ist eine ganz entscheidende Frage für unsere Gesundheit, was wird in der Beziehung, die ich führe, ausgetauscht? Was nehme ich auf? So, und in dem Moment, wo ich missbraucht werde, nehme ich Gewalt auf. Und dann habe ich als erwachsener Mensch das zu erkennen und mich davon zu distanzieren.
Ja.
Sobald ich spüre, dass Gewalt mir mein Leben nimmt, habe ich mich, auch wenn es nur ein letztes bisschen ist, dem Leben mit aller Kraft zuzuwenden und mich von der Gewalt abzuwenden und mir ein Umfeld zu suchen, wenn ich selbst nicht schaffe. Es gibt ja auch Mechanismen in Menschen, die diese Erfahrung von Kind an gemacht haben, dass sie zu schwach sind, ja, weil das eine innere Realität ist, dass ich immer wieder die Gewalt suchen muss, weil ich die von Anfang an in Verbindung mit Liebe erlebt habe, was natürlich die schlimmste neurotische Verstrickung ist, die es gibt. Wenn ich spüre, ich schaffe es nicht, dann gilt es, sich Hilfe zu suchen. Das kann in dem Freundeskreis sein, das kann aber natürlich die therapeutische Hilfe auf alle Fälle sein, dass ich mir Menschen suche, die mich zurück zum Leben bringen, die mich an das Leben erinnern.
Also das kann ich alles absolut nachvollziehen, aber es gibt natürlich eine Voraussetzung, die ja eigentlich wie gegeben sein muss, dass man eben das gesunde Leben ja schon mal erlebt haben muss, dass man weiß, was das ist. Wenn man natürlich in einen Kontext hineingeboren wird, wo man nichts anderes kennt und eben das vermeintliche Normalität ist, dann muss man ja irgendwo, muss man ja das gesunde Leben mal irgendwo gespürt haben, um zu wissen, welche Richtung das man einschlagen soll.
Ja, das ist so. Und dann ist natürlich die Grundfrage, die wir ja auch immer wieder diskutieren, dass das ist meine Grundhaltung dem Menschen gegenüber, dass ich die Haltung habe, dass der Mensch in sich das Gesunde trägt. Und wenn ich das weiß, dass in mir das Gesunde ist, dann brauche ich den Glauben daran natürlich, der mir hilft, auch wenn ich von Anfang an das Ungesunde erfahren habe, dass ich trotzdem in diesem ganzen Ungesunden unbeirrt nach dem Gesunden in mir suche. Da von Anfang an differenzieren, wenn mir jemand Gewalt entgegenbringt, ist die Gewalt im Außen, auch wenn ich sie aufnehme. Wenn jemand mich missbraucht, dann ist der Missbrauchende der andere. Das heißt, das mich Zerstörende, das Schlechte ist im Außen. Ich habe im Inneren das Gesunde zu suchen, was mir hilft, dem Ungesunden im Außen zu begegnen oder mich davon eben auch abzuwenden. Aber das sind dann natürlich auch die menschlichen Herausforderungen, die du ansprichst. Wenn ein Mensch in einer Atmosphäre aufwächst, wo das Ungesunde normal war, dann ist das eine hohe Herausforderung, dort das Gesunde wiederzufinden in sich oder das erste Mal zu finden. Aber es ist durchaus möglich. Es ist durchaus möglich. Ich habe jetzt durch die Erfahrung, wirklich durch die vielen Jahre, wo ich die Menschen begleite, die auch in solchen Situationen sind, ich denke an einen Mann, der viel Gewalt in seinem Leben erfahren hat, viel Gewalt, von Anfang an, also in seiner Kindheit, also von den engsten Bezugspersonen, vom Vater verlassen, von der Mutter mehrfach verraten, also tiefste Vertrauensbrüche, in der Schule gemobbt, verprügelt und wo in ihm so viel Gewalt war, dass er mehrfach überlegte, ob er sich das Leben nehmen sollte. Er hat so viel Gewalt aufgenommen gegen sein Leben, gegen sich, dass es ihm vom Leben wegtrieb. Und das war glücklicherweise so offen, auch in der therapeutischen Auseinandersetzung zu besprechen, dass er das äußerte. Und da gab es dann eine Situation, als er die ganzen Erfahrungen, ja, ihm bewusst wurde und auch äußerte, dass er aufsprang und rief: Ich hätte am liebsten die Kollegen in der Schule, hätte ich am liebsten verprügelt. Ich hätte die am liebsten totgeprügelt. Da brach die ganze Gewalt aus ihm raus. Und dann kam ein ganz eindrücklicher Moment. Dann sagte er: Aber wissen Sie was? Ich habe es nicht getan, weil ich bin kein gewalttätiger Mensch. Und das strahlte er so aus, dass ich sagte: Das kann ich zutiefst fühlen. So, und diese Erfahrung, dass die ganze Gewalt, die man ihm antat, aus ihm rausbrach und darin die Erfahrung, aber ich bin das nicht, das war der erste Moment, um sich an sich zu erinnern. Und dann war die Frage von mir: Was kann ihm helfen, das loszuwerden von dem sie wissen, dass sie es nicht sind.
Ja.
Und dann sagte er ein ganz, ganz spontan, ja, ganz spontan sagte er Mitgefühl. Und zwar Mitgefühl mit mir selbst. Und wenn wir über Werte sprechen, in einer Zeit, wo immer mehr Werte verloren gehen im Miteinander, wo immer mehr Missbrauch und immer mehr Gewalt stattfindet, dann ist es manchmal, dass die Menschen in der Praxis sagen, ja, das sieht so einfach aus. Es sind einfache Worte. Aber es ist so viel Kraft dort, wenn wir es nicht mehr nur als Worte sehen, sondern wenn wir beginnen, das zu leben, weil wir tragen es in uns. Und wenn, und das ist das, was der Mann gemacht hat, er hat angefangen, mit sich ins Mitgefühl zu gehen, angefangen, sich zu fühlen, was es für ihn bedeutet hat, sich in sich eingefühlt, dann kam die ganze Loyalität wieder zu sich, da erinnerte sich, wer er war, dann kam die Liebe, dann kam der Schutz. Das heißt, das Mitgefühl sich selbst gegenüber hat wieder die Verbindung zu ihm gebracht, dass er mit sich in Verbindung trat, dass er plötzlich fühlte, ich will mich schützen. Es wäre verrückt, mir das Leben zu nehmen. Ich will leben. Ich möchte ins Leben kommen. Und dann kam die ganze Kaskade der anderen Werte, worüber er sehr in die Arbeit ging, sich von den Erfahrungen befreite und dort in einer ganz guten, auch konstruktiven äußeren Beziehung dann, die er nochmal neu begann, dann sein Leben veränderte. Die Frage ist, was für eine Gewalt wirkt auf mich ein? Welcher Wert fehlt? Und was habe ich in der Beziehung zu mir selbst sofort mir einen Wert zu geben, dass ich mich schützen kann, dass ich die Verletzung auflöse und dann ich die Antwort finde, was ich im Außen zu tun habe.
Das ist ja schön zu sehen. Er hatte eben diese Antriebsfeder noch fürs Gute, fürs Gesunde, dass er eben ja auch den Schritt gewagt hat, sich mit diesem Leiden auseinanderzusetzen. Der schlimmste Zustand beim Menschen wäre ja eigentlich in der Situation die Resignation, wenn man sich aufgibt, oder?
Und das war bei ihm ja auch. Und das war eine Situation auch, wo er dann auch die Äußerung traf und sagte, also Frau Pries, ich muss Ihnen sagen, also ich überlege mir auch das Leben zu nehmen. Und da habe ich gesagt, hören Sie zu, hier ist bei mir die Grenze. Ich gehe mit Ihnen durch die Tiefen, die können Sie hier alle rauslassen, dafür ist der Ort da. Aber hier findet Leben statt und nicht die Abwendung vom Leben. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie das Leben aufgeben wollen, dann sind Sie hier nicht richtig. Mhm. Aber ich bitte Sie, darüber nachzudenken, wo Sie jetzt hier sind, ob Sie nicht dort reingehen wollen. Das heißt, er hatte auch die Resignation. Ja, und das ist auch nochmal verständlich, deswegen auch nochmal die Frage, ja, aufgreifend. Wir sprechen über Nehmen und Geben, über das Gleichgewicht. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen. Aufnehmen heißt Atmosphäre. Wie geht man mit uns um? Und sobald wir das Schlechte spüren, haben wir dafür zu sorgen, dass wir uns sofort distanzieren davon und abwenden, sobald wir innerlich auch schlecht werden. Sonst werden wir am Ende zu dem Wertlosen, was man uns entgegengebracht hat. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Ich möchte zu einer weiteren Frage kommen. Wir haben auch schon ein wenig vorgeschrittene Zeit. Und zwar möchte eine Zuhörerin oder ein Zuhörer möchte die rote Linie thematisieren. Also wie finde ich meine rote Linie heraus und was ist meine Komfortzone, wo ich durchaus auch Ja sagen dazu kann?
Das ist am Ende ein Ausdruck einer gesunden Beziehung von sich selbst. Und die rote Linie ist ja in der Definition eine Grenze, die eine wirkliche Grenze ist. Wenn ich die rote Linie überschreite, dann fange ich an, abzubauen. Das heißt also, dann fange ich an, mich zu schwächen, mir zu schaden und dann werde ich irgendwann krank, psychisch und auch körperlich. Und es gibt die einzige Möglichkeit, dass ich meine rote Linie erkenne, wenn ich ganz konsequent und kompromisslos mit mir in den Dialog trete. Und der innere Dialog, die Beziehung zu mir selbst so aufnehme, das ist wie eine Treppe, die einzelnen Werte wie eine Treppe zu gehen. Das heißt, Ich interessiere mich dafür, wenn es in einer bestimmten Situation die Frage geht, mache ich das oder mache ich das nicht, interessiere ich mich dafür, wer ich in dieser Situation bin. Und ich bin offen dafür. Das heißt, ich bin offen dafür, was mit mir in dieser Situation ist, wer ich bin. Es gibt kein Tabu. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ich lege nicht fest, wer ich dort bin, sondern ich will herausfinden, was mir entspricht. Zentral. Nur viele Menschen, die dort die roten Linien überschreiten, haben nämlich eine Vorstellung von sich selbst. Die sind nicht offen, wer sie sind, sondern die wollen jemand sein. Und da hört sozusagen der innere Dialog schon sofort auf. Meistens schon beim ersten Punkt, dass sie nicht interessiert sind. Also, ich bin interessiert dafür, wer ich bin. Ich bin offen. Und dann fange ich mal an zu fühlen, wie es mir in dieser Situation eigentlich geht. Ich denke nicht nur, was für mich gut wäre, sondern ich fühle, wie es sich für mich anfühlt, wenn ich möglicherweise das tue und das nicht tue. Und dann fühle ich mich gut oder fühle ich mich schlecht. Die Augenhöhe heißt auch dort nochmal, was ich in der Offenheit gesagt habe. Ich habe kein Bild davon, wie ich in dieser Situation zu sein habe, was ich zu erreichen habe, sondern ich sehe realistisch, was mir möglich ist oder nicht. Und die Realität heißt, dass ich entwickle ein Gefühl für eine Klarheit, was ich nicht beeinflusse. Ich bewerte auch nicht. So, und dann kommt das, was der nächste Schritt des Dialoges ist, der tiefe Respekt dessen, was ich dort fühle. Und die Annahme, dass ich das, was für mich dort wesentlich ist, gut ist. Das heißt also, ich stelle es nicht in Frage, sondern ich nehme mich daran an. Rote Linien wirst du immer erkennen, denn wir tragen alle in uns die Intuition, das ist auch ein Ausdruck des gesunden Wesens. Wir alle tragen in uns das Wissen, was uns gut tut und was nicht. Es ist die einzige Frage, ob wir bereit sind, kompromisslos dieses Wissen zu nutzen. Also wenn jemand fragt, wie erkenne ich die rote Linie, dann ist die erste Frage, bin ich bereit, kompromisslos anzunehmen, was ich erkenne. So, und wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie die rote Linie nicht erkennen, ist natürlich immer auch die Frage, was tragen wir an Prägung in uns, auch an Überzeugung, an Unguten, wo unsere roten Linien immer ganz selbstverständlich überschritten worden sind. Das heißt also, die rote Linie zu erkennen, ist einmal die konsequente Offenheit, ich stehe zu dem, wer ich bin und wer ich nicht bin. Das, was ich herausfinde, respektiere ich und lerne damit umzugehen. Ich will nicht mehr jemand sein, der ich nicht bin, sondern ich will sein, wer ich bin.
Voraussetzung ist ja auch, dass man die roten Linien dann auch kommuniziert, wenn sie immer wieder überschritten werden, oder?
Die Frage war ja, inwieweit erkenne ich das überhaupt? Aber natürlich gehört dann dazu, wenn du sie erkannt hast, dass du das auch kommunizierst. Und je mehr du Nein sagst, wo du Nein meinst, in dem äußeren Dialog, also in der Beziehungsgestaltung, umso mehr wirst du natürlich in deiner Fähigkeit gestärkt, Nein zu sagen. Das heißt, erstmal respektierst du dein Nein innerlich und dann im nächsten Schritt kommunizierst du es und machst die Erfahrung, dass das respektiert wird. So, und der andere Punkt ist eben, wie gesagt, sich die Prägung anzuschauen, die wir ja letztendlich auch in den Folgen auch schon besprochen haben. Wo habe ich letztendlich Erfahrungen mit Menschen gemacht, die völlig selbstverständlich meine roten Linien überschritten haben? Trage ich die noch in mir? Und was habe ich möglicherweise, das ist das, was die Studierenden auch häufig in der Stiftung sagen, es ist ein Kick, die rote Linie zu überschreiten. Es fühlt sich gut an,
Ja.
da nochmal zu gucken, wie verrückt bin ich eigentlich, dass ich ein Gefühl des Kicks in mir trage. Wann tritt das auf? Das erkenne ich. Dann gehe ich zurück zur Augenhöhe, werde realistisch und ziehe im Sinne des Respekts die Grenze und liefere mich nicht mehr einem illusionären Kick auf, wo immer das gegenteilige Extrem irgendwann folgt, dass ich nicht mehr aufstehen kann, nachdem ich hochgeflogen bin.
Gut, also dann können wir die rote Linie mal so belassen. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen für diese Folge, und zwar das Thema ist die passive Aggressivität. Also was kann ich tun, wenn mein Partner oder andere nicht in den Dialog wollen, sondern passiv aggressiv reagieren? Das heißt durch Auflaufen lassen oder Verweigerung oder eben Trotzreaktion. Also wenn ein Partner eher ein Racheengel ist, also über das, was ihn stört und verletzt hat, zu sprechen, will er eigentlich nicht oder das macht er nicht, sondern er zahlt es einfach dann heim, irgendwie in verzögerter Zeit. Und wenn jede Bemühung um einen Dialog auf Augenhöhe ins Leere läuft, wie kann ich dem entgegentreten?
Im Grunde genommen schließt sich das auch ein wenig an die allererste Frage an
Genau.
und auch ein wenig an die Frage, was tue ich, wenn das Gegenüber nicht dialogbereit ist.
Ja.
Und ich würde vorschlagen, dass wir daraus tatsächlich mal eine extra Folge machen, weil das letztendlich so eine häufige Konstellation tatsächlich ist in beruflichen Beziehungen, in partnerschaftlichen Beziehungen, wenn die auseinandergegangen sind oder kurz davor sind, auseinanderzugehen, dass genau das, was in dieser Frage enthalten ist, das ganz, ganz häufig stattfindet, wo zwei Menschen aus einer gesunden Beziehung oder aus einer vermeintlich guten Beziehung abgerutscht sind
Ja.
und wo es dann solche Verhärtungen gibt, das gibt es ja auch in Teams, wo man nicht mehr bereit ist, miteinander zu reden, sondern im Gegenteil, wo man anfängt, den anderen zu diskreditieren, sich zu rächen und eigentlich den anderen beginnt zu quälen und auflaufen zu lassen. Also was ist eigentlich los, dass ich irgendwann das Gegenteil in meinen Beziehungen tue von dem, was Gesundheit eigentlich bedeutet? Nämlich immer Konstruktivität, den anderen größer zu machen, zu bestärken. Was ist in mir an Destruktivität vorhanden? Und vor allen Dingen, wo ist diese Schlechte entstanden, dass ich irgendwann anfange, zu einem, in Anführungsstrichen, schlechten Menschen zu werden? Wie kann ich das loswerden? Wie kann ein Paar das loswerden?
Ja.
Das finde ich, das lass uns da mal eine extra Folge draus machen.
Gut, das machen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt mit dieser Folge gewisse Erläuterungen und dementsprechend auch Inspiration geben für gewisse Themen und Beobachtungen, die Sie eben uns eingeschickt haben. Vielen herzlichen Dank, Miriam, für diese Inputs.
Ja, danke an dich.
Und auch in Zukunft möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer anhalten, wirklich scheut euch nicht, schreibt uns und fragt nach, wenn ihr zu gewissen Themen keine Antworten findet. Wir freuen uns immer, wenn ihr aktiv unsere Inhalte mitgestaltet. Und in dem Sinn, tragt euch Sorge und pflegt eure Beziehungen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.